SR Info. Bilanz am Mittag.
Wahl vorbei, Koalitionsgespräche vor der Tür. Die politische Lage nach der Bundestagswahl beschäftigt uns gleich. Außerdem geht es heute Mittag um das Treffen der Präsidenten Trump und Macron und um saarländische Krankenhäuser, die wegen der Grippewelle Operationen verschieben müssen. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag. Heute werden sich viele Menschen im Bundestag vielleicht zum ersten Mal sehen und andere werden feststellen, dass bekannte Gesichter fehlen. Denn heute treffen sich in Berlin die ersten Fraktionen zu konstituierenden Sitzungen. Und manche sind geschrumpft, während andere deutlich stärker geworden sind. Die AfD etwa. Die hat auch schon Alice Weidel und Tino Chrupalla als Führungsduo mit großer Mehrheit bestätigt. Was die Regierungsbildung angeht, hofft Unionskanzlerkandidat Merz auf eine schnelle Einigung mit der SPD. Die formuliert ihrerseits aber erste Bedingungen. Sprechen wir darüber mit Georg Schwarte im ARD-Hauptstadtstudio. Herr Schwarte, was fordert die SPD denn nun schon vorab?
Naja, grundsätzlich erst einmal einen anderen Ton des mutmaßlich künftigen Kanzlers Friedrich Merz. Da hat es tiefe Verwundungen gegeben, der letzte Auftritt von Friedrich Merz vor der Bundestagswahl am Samstag. Da war die Rede von linken und grünen Spinnern und davon, dass die Mehrheit für die Linken in Deutschland vorbei sei. Das hat Spuren hinterlassen, das hat auch Lars Klingbeil, der SPD-Chef, gesagt.
Wenn ich mir manche Äußerungen von Friedrich Merz in den letzten Wochen, vielleicht sogar in den letzten Tagen anschaue, dann hat das die Gräben zur SPD nicht flacher, sondern tiefer gemacht.
So, da sind wir beim Atmosphärischen. Wenn es ums Inhaltliche geht, auch da wird es kompliziert. Die SPD will mehr Geld für Investitionen in die Infrastruktur. Bei Themen wie Bürgergeld, bei Themen wie Migration und Rente und Mindestlohn. Wenn man sich da das Kleingedruckte anguckt, da gibt es wenig Überschneidungen mit der Union. Da wird es lange Gespräche geben müssen.
Dass das alles jetzt schon vorab thematisiert wird, ist das alles auch ein bisschen der Taktik geschuldet? Also muss man sich auch ein bisschen zieren als SPD, damit man als fast nur halb so starker Partner überhaupt etwas erreichen kann dann in den Verhandlungen?
Naja, wenn wir hier beim Pokerspiel wären, die SPD hat im Augenblick eigentlich ganz gute Karten, denn die kann hochreizen. Friedrich Merz braucht einen Partner, um zu regieren. Und wenn man sich das demokratische Spektrum anguckt, dann ist die SPD im Augenblick der einzige Partner, der ihm da zur Verfügung steht. Insofern ist die Ausgangslage bei der SPD schon relativ gut. Aber er trifft auf eine SPD, die tief verletzt ist nach dieser Bundestagswahl, die massive Einschnitte hat hinnehmen müssen. Heute Morgen in der ARD, da war einer der Abgeordneten, der es noch geschafft hat, Tim Klüssendorf aus Lübeck, ein SPD-Abgeordneter, der hat mal erzählt, wie die Lage bei der SPD im Augenblick ist.
Wir haben 80 Abgeordnete verloren, ich glaube fast 500 Mitarbeitende. Wir haben einen großen Aufarbeitungsprozess vor uns intern und gleichzeitig sind wir stark in der Verantwortung gefordert. Und das beides gleichzeitig in den nächsten Wochen und Monaten durchzustehen, das wird von uns viel abverlangen.
Das macht die Ausgangslage für Friedrich Merz etwas schwieriger, denn er hat es, wie gesagt, mit einer sehr angeschlagenen SPD zu tun, die immer diesen Drahtseilakt hinkriegen muss. Einerseits staatspolitische Verantwortung, jawohl, wir werden Verantwortung übernehmen müssen. Andererseits aber auch den Heilungsprozess intern und die Neuaufstellung, Neuorganisation einer Partei organisieren muss. Und dieser Drahtseilakt, der wird noch sehr spannend sein zu beobachten.
Und wie geht die Union jetzt mit diesem angeschlagenen potenziellen Partner und seinen Forderungen um?
Mit Freundlichkeit, mit ausgestreckten Händen. Wir haben heute Morgen einen Markus Söder beispielsweise erlebt, der war im ARD-Morgenmagazin. Der hat erstmal die Verdienste dieser doch sehr staatspolitisch orientierten SPD gelobt.
Gerade die SPD hat ja in ihrer Geschichte immer gezeigt, dass sie die einzige fast sogar war in den 30er Jahren, die Kraft hatte, noch zu widerstehen, im Reichstag damals nicht kapituliert hat.
Also die Verantwortung, der Appell an diese Verantwortung der SPD, Markus Söder, der ja doch immer sonst zum Poltern neigt, sagte, wir müssen uns da alle jetzt am Riemen reißen. Und da meinte er nicht nur die SPD, da meinte er auch den eigenen Laden.
Ja, ein Thema hat aber auch die Union jetzt neu aufgebracht, schon vor möglichen Koalitionsgesprächen. Und das ist ein Thema, das sonst jetzt eher selten im Fokus steht, nämlich das Wahlrecht. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, das ist ein Steckenpferd vor allen Dingen auch der CSU. Auch sie hat direkt gewählte Abgeordnete, die im Augenblick dann nicht in den Bundestag einziehen können aufgrund des geänderten Wahlrechts. Bei der CSU hat es, glaube ich, 3 Abgeordnete getroffen. Und das ist schon einigermaßen bizarr natürlich, wenn man sich das anschaut. Beispiel Flensburg. Da hat ein Robert Habeck sein Direktmandat verloren an eine CDU-Abgeordnete, die jetzt aber ebenfalls nicht einzieht in den Bundestag. Der Wahlkreis Flensburg ist sozusagen verwaist. Und das ist was, was nicht nur die CSU natürlich ärgert. Und da möchte man über eine Reform der gerade erst umgesetzten Wahlrechtsreform wiederum reden. Aber auch das muss man sagen, das ist ein Thema, das steht im Augenblick ganz, ganz hinten an. Vorher müssen Union und SPD noch ein paar andere dicke Brocken zur Seite rollen. Unter anderem beispielsweise die Frage, wo kriegen wir eigentlich das Geld her für all das, was jetzt ansteht? Beispielsweise die Finanzierung der Bundeswehr. Da haben wir ein Stichwort Reform der Schuldenbremse und da wird es dann besonders hakelig.
Ja, wann geht denn das Rollen der Brocken so richtig los? Gibt es schon einen Zeitplan für Verhandlungen?
Nein, es hat gestern Abend offenbar tatsächlich dann ein erstes Telefonat gegeben von Friedrich Merz mit Lars Klingbeil. Die SPD muss sich jetzt gerade erst einmal neu sortieren. Heute ist die erste Fraktionssitzung, da wird noch nichts entschieden. Morgen soll dann erst einmal Lars Klingbeil zum neuen Fraktionschef gewählt werden, der dann auch möglicherweise eben die Verhandlungen führt. Das hat er jedenfalls selber so gesagt.
Und dann ist klar, dass ich als Partei- und Fraktionsvorsitzender dort die wesentliche Rolle spiele. Und dann werden wir ein Team zusammenstellen mit anderen, die dann in diese Verhandlungen gehen. Das werden wir als Team machen. Die SPD steht da geschlossen.
Ja, wie geschlossen sie steht, das muss man noch sehen. Es gibt deutliches Murren auch innerhalb der SPD über diesen schnellen Griff nach der Fraktionsspitze von Lars Klingbeil. Und dann wird es dauern. Die Union möchte schnelle Ergebnisse bei den Koalitionsverhandlungen. Die SPD hat gesagt, das machen wir schnell, aber mit der gebotenen Sorgfalt. Und am Ende steht eine Mitgliederbefragung der SPD. Da gibt es gar kein Vertun, auch wenn die Union sagt, könnt ihr euch das dieses Mal nicht sparen. Nein, die SPD hat schon öffentlich gesagt, am Ende werden die Mitglieder das Wort haben.
Informationen und Einschätzungen von unserem Korrespondenten Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe unmittelbar vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ja, dann schauen wir jetzt mal noch etwas genauer auf den Mann, der gerade schon zu hören war und auf den es auch bei Koalitionsverhandlungen wesentlich ankommen wird. Auf Lars Klingbeil. Der ist zwar seit mehr als 3 Jahren SPD-Co-Vorsitzender, in der Bekanntheit aber wohl hinter Kanzler Scholz und wohl auch Verteidigungsminister Pistorius einzuordnen. Nun will Klingbeil also trotz des schlechtesten Ergebnisses seiner Partei bei einer Bundestagswahl nicht nur SPD-Chef bleiben, sondern auch Fraktionsvorsitzender werden. Torben Ostermann stellt uns Lars Klingbeil etwas genauer vor.
Dass es sich bei Lars Klingbeil um einen machtbewussten Politiker handelt, ließ sich schon am Wahlabend beobachten.
Dieses Ergebnis wird Umbrüche erfordern in der SPD. Auch, dass wir uns personell anders aufstellen. Der Generationswechsel in der SPD muss eingeleitet werden.
Der SPD-Chef steht an diesem Abend im Willy-Brandt-Haus auffällig weit entfernt von Wahlverlierer Olaf Scholz. 16,4%, das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten seit Gründung der Bundesrepublik. Und Klingbeil, der denkt überhaupt nicht daran, nun Platz für andere zu machen. Im Gegenteil, es ehre ihn.
Dass das Präsidium gerade einstimmig vorgeschlagen hat, dass ich am Mittwoch kandidiere als Fraktionsvorsitzender, dann Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz in einer Hand liegen.
In seiner Hand. Stichwort Generationenwechsel. Lars Klingbeil ist am Wahltag 47 Jahre alt geworden und damit deutlich jünger als viele andere in seiner Partei, die derzeit den Ton angeben. Aufgewachsen ist er als Sohn eines Soldaten und einer Einzelhandelskauffrau im niedersächsischen Munster, einen Steinwurf vom größten Standort des deutschen Heeres entfernt. 2009 wird er in den Bundestag gewählt.
Jetzt hat das Wort der Kollege Lars Klingbeil für die SPD-Fraktion.
Lars Klingbeil kümmert sich um Digitalthemen und Verteidigungspolitik.
Sie hat mir deutlich gesagt, dass sie von uns Politikern erwartet, dass wir keine parteipolitischen Spiele auf dem Rücken der Soldaten austragen.
Klingbeil ist groß und wirkt dennoch sanft. Er gilt als Sympathieträger. Das Piercing in der Augenbraue verschwindet schnell und auch das Rauchen gibt er irgendwann auf. Seine Leidenschaft ist die Musik. Bei öffentlichen Auftritten nimmt er häufig die Gitarre in die Hand. Früher hat er in Bands gespielt, gerne Punk gehört. Musik für Lars Klingbeil mehr als nur ein Hobby.
Ich habe auch mal in einem Interview gesagt, dass ich über Musik eigentlich erst zur Politik geführt wurde. Also ich habe mich über politische Texte, auch über Kultur sozialisiert.
Lars Klingbeil macht in seiner SPD Karriere, wird Generalsekretär und organisiert den erfolgreichen Wahlkampf 2021. Er gilt als Architekt des Wahlsiegs von Olaf Scholz. Klingbeil wird daraufhin Parteivorsitzender und will das trotz der krachenden Niederlage auch bleiben. Er gilt als ambitioniert und selbstbewusst.
Könntest du dir vorstellen, Kanzler zu werden und möchtest du mal Kanzler werden?
Also ich bin SPD-Vorsitzender, ich bin total zufrieden, aber ich kann mir noch mehr vorstellen.
Dass er sich mehr vorstellen kann, wird dieser Tage sichtbar. Lars Klingbeil, in der Offensive und in der Defensive zugleich. Übersteht er die nächsten Wochen, dürfte er seine SPD weiter prägen.
Torben Ostermann hat uns Lars Klingbeil und dessen Vorstellungen vorgestellt. So schnell kann es plötzlich gehen. Kaum ist die Bundestagswahl vorbei, könnte sich eines der großen Streitthemen des Wahlkampfs noch vor Koalitionsverhandlungen erledigen. Die Reform oder Lockerung der Schuldenbremse. Von der Union bisher ja abgelehnt, hat die nun nicht mehr viel Zeit, sich das nun mal durch den Kopf gehen zu lassen. Weil die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag komplizierter werden, könnte der Bundestag noch mal in alter Zusammensetzung zusammenkommen, um das Thema abzuräumen. Hans-Joachim Viehweger.
Ein sperriges Wort geistert durch das politische Berlin, Sperrminorität. Also eine Minderheit im Parlament, die zwar nicht gestalten, aber etwas verhindern kann, wie der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke erläutert.
Es gibt ja nicht nur die AfD, es gibt tatsächlich genauso mit der Linkspartei jetzt einen starken linken Rand, der nicht radikal in dem Sinne ist wie die Rechten, wie AfD rechtsradikal, aber der trotzdem einer ist, der mit der AfD zusammen verhindern kann, dass mit einer Zweidrittelmehrheit, die wir nicht haben, die anderen Parteien die Schuldenbremse reformieren.
Für eine solche Reform mit dem Ziel höherer Schulden hatten SPD und Grüne in der Zeit der Ampelkoalition geworben, waren dabei aber am Widerstand der FDP gescheitert. Der scheidende Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht aber weiterhin akuten Handlungsbedarf.
Wir haben noch die Möglichkeit, mit dem bestehenden Bundestag, wenn wir sehr schnell sind, finanzielle Hilfen oder Unterstützung durch eine Reform der Schuldenbremse jetzt zu beschließen.
Zusätzliches Geld könnte für die Bundeswehr und für die Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden, so Habeck, und das eben noch vor der Konstituierung des neuen Bundestags. Ein Gedanke, den Friedrich Merz nicht grundsätzlich ausschließt, wobei der CDU-Vorsitzende vor allem an das Thema Verteidigung denkt.
Wir wissen alle, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren sehr viel mehr Geld braucht. Wie wir das organisieren, darüber müssen wir sprechen.
Er könne sich dazu auch kurzfristig Gespräche mit SPD, Grünen und FDP vorstellen. Eine Äußerung, die nicht bei jedem in der Union gut ankommt. Schließlich haben sich CDU und CSU bislang sehr zurückhaltend gegenüber einer Aufweichung der Schuldenbremse gezeigt. Anlass für das Umdenken ist die außenpolitische Kehrtwende in den USA, die deutlich höhere Verteidigungsausgaben zur Folge haben könnte, für die aber keine Mittel da sind. Neben einer Reform der Schuldenbremse könnte der Bundestag dafür auch ein neues schuldenfinanziertes Sondervermögen beschließen, formal juristisch sogar noch in alter Zusammensetzung. Aber ist das politisch legitim? Der amtierende Finanzminister Jörg Kukies von der SPD spricht von einem fragwürdigen Signal. Auch CSU-Chef Markus Söder ist skeptisch.
Wir haben das Problem, dass wir aufpassen müssen, die Linke wird sich in jedem Fall verweigern, die AfD auch. Aber andererseits ist es eine Legitimationsfrage, ob nicht ein neuer Bundestag das nur entscheiden darf.
Damit stehen die Parteien der Mitte vor einem Dilemma. Warten und dann abhängig sein von der notwendigen Zustimmung aus den Reihen von AfD und Linkspartei? Oder schnell handeln, obwohl der neue Bundestag schon gewählt ist? SPD-Chef Lars Klingbeil sieht die Verantwortung bei Friedrich Merz.
Wir waren immer klar als SPD, wir wollen eine Reform der Schuldenbremse, wir wollen mehr Investitionen, wir wollen, dass der Staat handlungsfähig ist. Aber nochmal, der Ball liegt jetzt bei Friedrich Merz.
Dass es kurzfristig noch zu einer Reform der Schuldenbremse kommt, halten Abgeordnete über Parteigrenzen hinweg aber für nahezu ausgeschlossen. Bliebe die Frage nach einem neuen Sondervermögen wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Möglicherweise verbunden mit einem Sondervermögen für die staatliche Infrastruktur. Eine Zweidrittelmehrheit im scheidenden Bundestag wäre möglich. Wahrscheinlich aber ist, dass solche weitreichenden Beschlüsse doch erst der neue Bundestag trifft. Die Linke hat schon signalisiert, dass sie bei einer Reform der Schuldenbremse gesprächsbereit sei. Schließlich würde sie die Begrenzung am liebsten ganz abschaffen.
Hans-Joachim Viehweger hat aus Berlin berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und da schauen wir gleich auf das Treffen der Präsidenten Macron und Trump in Sachen Ukraine und auf die Lage in saarländischen Krankenhäusern. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Stefan Eising.
Die deutsche Wirtschaft ist Ende vergangenen Jahres geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, liegt das an schwachen Exporten und Produktionsrückgängen im Auto- und Maschinenbau. Dadurch sei das Bruttoinlandsprodukt von Anfang Oktober bis Ende Dezember um 0,2% gefallen, verglichen mit dem vorigen Quartal. Wirtschaftsverbände fordern von der neuen Bundesregierung niedrigere Energiepreise und Steuern sowie weniger Bürokratie. Der saarländische FDP-Landesvorsitzende Luksic wird sein Amt aufgeben. Als Reaktion auf das Ausscheiden seiner Partei aus dem Bundestag kündigt er an, nicht erneut als FDP-Landesvorsitzender kandidieren zu wollen. Auf Instagram gab er der Ampelkoalition die Schuld am schlechten Ergebnis der FDP. Luksic ist seit 2011 Vorsitzender der Saarliberalen. Er war bis zum Bruch der Ampelkoalition im Bund parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. In Forbach wird heute an das letzte große Bergwerksunglück in Frankreich erinnert. Vor genau 40 Jahren waren bei einer Schlagwetterexplosion im Kohleschacht Simon 22 Arbeiter ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 900 Bergleute unter Tage. Jahre später wurden Verantwortliche der Lothringer Bergwerke wegen Missachtung der Sicherheitsvorschriften verurteilt.
Wer wird Europas Trump-Flüsterer? Die nötigen Qualifikationen sind klar. Er muss über Bedeutung und Ansehen in der EU verfügen, darf selbst kein Trump-Fan sein, muss aber von Trump respektiert werden. Derzeit in der Pole-Position Emmanuel Macron. Vergangene Nacht ist der französische Präsident in Washington mit seinem US-Kollegen zusammengetroffen. Hauptanliegen von Macron dürfte gewesen sein, akutes sicherheitspolitisches Unheil von Europa im Allgemeinen und von der Ukraine im Speziellen abzuwenden. Ralf Borchardt.
Es war der Versuch Emmanuel Macrons, Donald Trump ein Stück wegzubewegen von seinen zuletzt allein pro-russischen Positionen, Trump wieder ein Stück in Richtung Ukraine zu bewegen und dabei die Europäer an den Verhandlungstisch zu bringen. Damit war es auch der Versuch, das transatlantische Bündnis zu retten. Macrons Mittel, eine Charmoffensive.
Thank you, Mr. President. Thank you, dear Donald.
Danke, lieber Donald, sagte Macron zu Trump. Der nannte ihn im Gegenzug meinen Freund.
Great honor to be here with my friend.
Die beiden scherzten, lächelten, fassten sich immer wieder an den Händen. Inhaltlich gab es zumindest Punkte, die sich nach Fortschritt anhörten. Trump betonte, die Kampfhandlungen in der Ukraine könnten innerhalb von Wochen beendet werden.
Our focus is on achieving a ceasefire as soon as possible and ultimately a permanent peace.
Im Mittelpunkt steht für uns, so bald wie möglich eine Feuerpause zu erreichen und schließlich einen dauerhaften Frieden, sagte Trump und ergänzte. Ich glaube, Emmanuel stimmt mit mir in vielen der wichtigsten Punkte überein. Trump kündigte an, er wolle noch diese oder nächste Woche Volodymyr Zelensky treffen, in erster Linie um den Zugang zu ukrainischen Rohstoffen zu sichern.
We must have an agreement with Ukraine on critical minerals and
Wir müssen mit der Ukraine einen Vertrag über wichtige Mineralien und seltene Erden abschließen, so der US-Präsident. Macron nannte Trumps Initiative, auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zuzugehen, richtig. Es gebe mit dem Regierungswechsel in den USA einen neuen Kontext, formulierte Macron und beschwor die gemeinsamen Interessen der USA und Europas.
Chacun est dans son rôle, mais nous avons une unité, européen et américain.
Jeder ist in seiner Rolle, aber wir haben europäisch-amerikanische Einigkeit, so der französische Präsident. Zur Rolle Europas gehören aus Macrons Sicht europäische Truppen, die künftig in einer Pufferzone den Frieden absichern sollen, zur Rückversicherung unterstützt von den USA. Wir brauchen dieses amerikanische Backup, das gehört zur Glaubwürdigkeit von Sicherheitsgarantien, so Macron, diesmal auf Englisch.
We do need this American backup because this is part of the credibility of the security guarantees.
Trump überraschte an dieser Stelle mit dem Satz, Putin sei mit europäischen Friedenstruppen einverstanden. Ich habe ihm speziell diese Frage gestellt und er hat kein Problem damit, sagte Trump.
Specifically asked him that question. He has no problem with it.
Macron widersprach Trump auch offen, stellte klar, Russland sei der Aggressor in diesem Krieg, nicht die Ukraine. Und als Trump erneut behauptete, die USA hätten viel mehr Geld in die Ukraine investiert als Europa, entgegnete Macron. Nein, Tatsache ist, um offen zu sein, wir haben 60% der Gesamtanstrengung bezahlt.
No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort.
Was bleibt also nach Macrons Washington-Besuch? Hat Europa nun einen Platz am Verhandlungstisch? Einen Schritt auf den Tisch zu hat Macron wohl gemacht. Trump hat ihm mehrere Stunden zugehört. Es sind Schnittmengen sichtbar geworden, aber sehr viele Fragen sind noch offen. Der nächste europäische Gast im Weißen Haus, der britische Premier Keir Starmer, wird am Donnerstag viel zu tun haben, die Schnittmengen zu vergrößern. Von einer gemeinsamen Verhandlungsstrategie bleiben die USA und Europa weit entfernt.
Ralf Borchardt aus Washington. Während Trump und Macron im Weißen Haus zusammensaßen, tat sich 333 Kilometer Luftlinie entfernt, im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York, ebenfalls Bemerkenswertes. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zum Krieg gegen die Ukraine gebilligt, und zwar einen russlandfreundlichen Text, den die Trump-Regierung eingebracht hatte. Sogar Russland selbst hat zugestimmt. In der UN-Vollversammlung, also der Vertretung aller Staaten, waren die USA mit dieser Resolution vorher gescheitert. Giselle Ucker.
Es ist eher ungewöhnlich, dass die US-Amerikaner eine Resolution zum Krieg in der Ukraine einbringen, ohne sie vorher mit ihren engsten Verbündeten abgestimmt zu haben. Diesmal scheint es so gewesen zu sein. Trumps Kehrtwende in der Ukraine-Politik ist damit auch bei den Vereinten Nationen sichtbar geworden.
Our draft implores a swift end to the conflict. And further urges a lasting peace.
Die US-Resolution sehe eine rasche Beendigung des Konflikts vor und einen dauerhaften Frieden zwischen der Ukraine und Russland, sagt Dorothy Scheer, die UN-Vertreterin der USA. Zur territorialen Integrität der Ukraine und zur völkerrechtswidrigen Invasion Russlands kein Wort. Für die Europäer inakzeptabel. Zusammen mit Großbritannien und der Ukraine fordern sie die Mitgliedstaaten der Vollversammlung deshalb auf, ihre Änderungsanträge zu unterstützen. Damit Russland in der US-Resolution klar als Aggressor gegen seinen Nachbarn bezeichnet werden muss, erklärt Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Rivière.
Celle d'une guerre d'agression menée par la Russie contre son voisin.
Und tatsächlich haben die Europäer damit Erfolg. Eine Zweidrittelmehrheit der UN-Mitglieder stimmt für die Änderungsanträge. Eine peinliche Niederlage für die US-Delegation und ein doppelter Erfolg für die Ukraine, denn ihre eigene Resolution wird ohne Änderungen ebenfalls mit Zweidrittelmehrheit unterstützt. Mit 93 Stimmen dafür, 65 Enthaltungen und nur 18 Gegenstimmen.
In favor 93, against 18, abstentions. 65.
Die ukrainische Vizeaußenministerin Mariana Beza zeigt sich nach den Abstimmungen erleichtert. In einem sich ständig ändernden geopolitischen Umfeld sei es ein starkes Zeichen, dass die UN-Vollversammlung einen Appell für den Frieden in der Ukraine ausgesprochen habe.
In a fluid geopolitical environment, it is a strong signal that the UN membership made an appeal for peace in Ukraine today.
Nur ein paar Stunden später dann wieder Abstimmungen. Diesmal im wichtigsten UN-Gremium, dem Sicherheitsrat. Die Machtverhältnisse dort völlig anders als in der Vollversammlung, mit den Vereinigten Staaten, Russland und China als ständigen Mitgliedern und Vetomächten kommen die Änderungsanträge der Europäer hier nicht durch und die russlandfreundliche US-Resolution wird in ihrer ursprünglichen Form angenommen. Für die UN-Botschafterin der USA der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden.
This resolution puts us on the path to peace.
Zwar hätten Großbritannien und Frankreich die US-Resolution mit einem Veto stoppen können, das wäre allerdings eine extreme Maßnahme gewesen, die die Trump-Regierung sicher dauerhaft verärgert hätte. Nach der Abstimmung kann Barbara Woodward, die UN-Botschafterin Großbritanniens, deshalb nur noch mahnende Worte an ihre Kollegen richten. Kein Frieden würde von Dauer sein ohne die Zustimmung der Ukraine.
No peace will be sustainable. Without Ukraine's consent.
Der russische UN-Botschafter Vassili Nebenzia ist zufrieden. Die neue US-Resolution sei der erste konstruktive Versuch, über einen Weg zum Frieden zu sprechen, statt den Konflikt aufzublasen. Der lange Tag bei den Vereinten Nationen hat deutlich gemacht, aus der transatlantischen Partnerschaft in der Ukraine-Politik ist ein transatlantischer Graben geworden und die USA ziehen ab sofort wohl nicht mehr mit den Europäern an einem Strang, sondern eher mit Russland und China.
Husten, Schnupfen, Fieber. Hoffentlich sind Sie davon verschont geblieben. Derzeit geht nämlich einiges um. Und es sind nicht nur meist eher harmlose Infekte oder wirklich unschöne Magen-Darm-Erkrankungen, sondern auch die Grippe, die auch lebensbedrohlich werden kann. Das alles hat Folgen in den Kliniken im Saarland. Weil im Moment so viele Menschen mit Viruserkrankungen im Krankenhaus landen, müssen Operationen verschoben werden. Das betrifft unter anderem das Klinikum auf dem Winterberg, das Caritas-Klinikum Saarbrücken und auch die Uniklinik in Homburg. Florian Preuß, der Pressesprecher der Uniklinik, hat uns erklärt, welche Erkrankungen derzeit auch auf den Intensivstationen behandelt werden und welche Auswirkungen das hat.
Das betrifft Menschen mit Grippeerkrankungen, zum Teil auch noch wieder
Corona, aber auch Menschen mit schwerwiegenderen Magen-Darm-Erkrankungen. Also da gibt es durchaus einige Fälle, die dann eben auch intensiv medizinisch versorgt werden müssen. Wir haben die Kapazitäten auf den Intensivstationen aufgestockt in den vergangenen Wochen. Wir waren aber trotzdem am Limit, hatten also sehr, sehr wenig freie Kapazitäten. Hinzu kommt ja, das muss man ja auch erwähnen, dass natürlich auch das Personal selbst betroffen ist. Das heißt, auch unter den Beschäftigten haben wir natürlich in den vergangenen zwei Wochen gesehen, dass es einen hohen Krankenstand gibt, dass Menschen länger ausfallen, weil sie eben selbst von der Grippe betroffen sind. Das hat ja auch noch zusätzlich die Situation verschärft.
Glücklicherweise müssen nicht alle Viruskranken auf die Intensivstation, aber in den Notaufnahmen der Kliniken ist derzeit noch viel mehr los als sonst.
Wir haben allein in der letzten Nacht, also von gestern auf heute, 30 Patienten in der zentralen Notaufnahme gehabt. Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert. Der ist jetzt nicht jeden Tag so hoch, aber immer wieder in den letzten zwei Wochen. Wir haben die Daten für den Januar ausgewertet und haben gesehen, dass das allein dieses Notfallaufkommen um 25% höher lag als in dem Jahr davor. Also da sieht man schon, das ist eine außergewöhnlich hohe Krankheitswelle, die uns trifft. Und natürlich diejenigen, auch nicht jeder Fall, der jetzt in der zentralen Notaufnahme auftaucht, ist einer, der dann absolut dringlich ist und sofort versorgt werden muss und der dann vielleicht auch ein Fall für die spätere Betreuung auf den Intensivstationen ist. Das will ich damit nicht sagen. Aber natürlich diejenigen, die wirklich mit einem dringenden Problem zu uns kommen. Die haben natürlich Priorität und die müssen direkt versorgt werden und dadurch werden zum Teil eben andere Behandlungen dort, wo es medizinisch vertretbar ist, verschoben.
Sagt Florian Preuß, Pressesprecher vom Universitätsklinikum in Homburg zur angespannten Lage in den Krankenhäusern. Schauen wir auf das Wetter im Saarland. Heute bleibt es wolkenverhangen und teilweise gibt es länger andauernden Regen, Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht zum Mittwoch geht es regnerisch weiter, wenn auch mit Pausen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 Grad an der Saar und 3 Grad auf den Höhen. Und morgen Vormittag zieht der Regen dann ab. Ab dem Mittag dann ein weitgehend trockener Wechsel aus Sonne und Quellwolken, nur noch vereinzelt Schauer. Höchstwerte morgen 6 bis 10 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In der Generalversammlung der Vereinten Nationen haben die USA gegen eine Resolution gestimmt, die Russland als Aggressor im Krieg gegen die Ukraine benannte. Dazu schreibt das Wall Street Journal aus den USA: Die UN-Vollversammlung ist kein mächtiger moralischer Schiedsrichter, aber wenigstens haben die Vereinigten Staaten bisher versucht, diese Gruppe von Nationen dazu zu bringen, die Wahrheit über schlechte Akteure zu erkennen. Das war gestern nicht der Fall. Was für ein bedauerlicher Moment. Die USA hatten diese Resolutionen zum Angriff der Ukraine seit Beginn des Krieges unterstützt, stimmen nun aber nicht mit ihren Verbündeten ab, sondern mit den Schurken der Welt. Es ist schwer, optimistisch zu sein, wenn Präsident Trump nicht einmal die Wahrheit darüber sagen will, welches Land den Krieg begonnen hat. Die Zeitung Neat Kariga Rita Avise aus Lettland schreibt: Es beginnt das vierte Kriegsjahr, seit Russland Kiew in 3 Tagen einnimmt. Es bestand Hoffnung, dass US-Präsident Trump den Krieg beenden würde. Doch er gefällt sich darin, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj einen Diktator zu nennen und beschuldigte ihn, er habe den Krieg begonnen. Trumps Plan zur Beendigung des sogenannten Konflikts ist verblüffend einfach. Er stößt dem Opfer, der Ukraine, einen Dolch in die Rippen, um es auszurauben. Das ukrainische Territorium geht an Russland, aber die ukrainischen Bodenschätze im Wert von vielen Billionen Dollar gehen an Amerika. Und dann kann der Frieden kommen. Der Kommentator der spanischen Zeitung El País richtet seinen Blick auf den Besuch des französischen Präsidenten Macron in Washington. Europa sendet eine klare Botschaft. Es wird keinen ungerechten Frieden akzeptieren, bei dem der Aggressor ungestraft davonkommt, und auch keine blinde Unterordnung unter die amerikanischen Interessen. Es reicht aber nicht aus, nur Erklärungen abzugeben. Man muss US-Präsident Trump persönlich konfrontieren Um dies zu tun, war der französische Präsident Macron jetzt im Weißen Haus. Bei seinem gemeinsamen Auftreten mit Trump wählte er eine äußerst diplomatische Sprache, aber er stellte trotzdem die europäische Position klar. Frieden kann nicht die Kapitulation der Ukraine bedeuten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drew.